Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
2010, da kam hier der Missbrauchsskandal um die katholische Kirche ins Rollen. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Ausgehend vom Canisius-Kolleg in Berlin kamen damals immer mehr Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche ans Licht. In Pakistan werden gerade ähnliche, aber doch auch ganz andere Fälle bekannt. Die Nachrichtenagentur AP, die hat recherchiert, dass in den Madrassen, also in den Koranschulen im Land, sexuelle Übergriffe durch islamische Geistliche offenbar an der Tagesordnung sind. Mehrere hundert Fälle in den letzten 10 Jahren werden da erwähnt. Es heißt aber auch, das sei nur die Spitze des Eisbergs. Frage an Jürgen Webermann, unseren Korrespondenten. Wie groß ist denn das Ausmaß tatsächlich?
Naja, was also aktuell in den vergangenen Wochen ermittelt wurde, das hat eine pakistanische Organisation gemacht. Das sind so 300 bis 500 Fälle von Missbrauch. Betroffen fast immer Jungs, weil die Koranschulen in der Regel auch nur für Jungs offen stehen. Es gibt nur wenige Schulen, die sich wirklich auch für fortschrittlich halten, weil sie dort auch Mädchen aufnehmen. Also die Opfer sind meistens Jungs, 6-, 7-, 8-jährige Jungs, die von den Lehrern, meistens Geistliche, eben bedrängt werden, oft vergewaltigt werden. 300 bis 500 Fälle klingt für uns wirklich nach sehr viel, aber das sagt man in Pakistan, ist gerade mal die Spitze des Eisbergs. Die Dunkelziffer könnte noch viel, viel höher liegen und die Gründe, warum nicht alle Fälle zutage kommen, kennen wir auch aus anderen Gegenden und Fällen. Es ist die Scham der Opfer, die Angst darüber zu reden und die Angst vor den Mullahs selbst, weil die sind ganz schön mächtig in Pakistan.
Also würdest du sagen, diese sexuellen Übergriffe in den Koranschulen, das ist gar kein Thema öffentlich oder wird darüber gesprochen?
Nein, es ist tatsächlich eher ein Tabuthema. Alle paar Jahre wird dann mal so ein Skandal publik. Ich nehme mal zwei Beispiele. 2015 flogen mehrere Männer im Punjab, das ist die größte Provinz in Pakistan, auf, weil sie dort 280 Kinder missbraucht haben sollen. Und das hat dann schon Schlagzeilen gemacht. Eine Koranschule war 2011 mal ein Thema. Damals hat die Polizei Kinder aus dieser Schule befreit. Die wurden regelrecht unter Drogen gesetzt und dann auch zum Teil übelst missbraucht, verprügelt. Die waren psychisch völlig am Ende, als sie befreit wurden. Das hat auch Schlagzeilen gemacht, aber damals hat der zuständige Polizeioffizier eher mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, es kommt halt vor in Pakistan. Das sagt schon viel aus. Thematisiert wird sowas eigentlich eher nicht. Liegt aber daran vor allem, dass die Kinder und ihre Familien auch gar keine Lobby haben. Das sind in der Regel arme, einfache Leute. Das heißt, die reicheren Pakistaner, die interessieren sich gar nicht für solche Fälle. Da ist die Gesellschaft einfach total ignorant in Pakistan und auf der anderen Seite auch wirklich nicht an solchen Schlagzeilen interessiert, weil das könnte das Image des Landes beschädigen.
Du sagst, der Polizist hat gesagt, das kommt so vor in Pakistan. Heißt das, es gibt dann auch gar nicht unbedingt jetzt Ermittlungen oder dass Leute auch vor Gericht kommen, dass die Täter vor Gericht kommen?
Genau, also dieses Schema, dieses Muster zieht sich bis ganz nach oben übrigens. Es fängt an bei der Polizei, die wegschaut, geht weiter über die Gesellschaft, die es wirklich nicht interessiert. Das führt dazu, dass es nur wenig Verfahren gibt und wenn es mal Ermittlungen oder Verfahren gibt, die dann vor Gericht landen, dann schauen auch die Richter ganz gerne mal zu, dass sie den Fall auch schnell wieder vom Tisch haben. Das läuft dann in der Regel so, dass die Täter sich wirklich mit ein paar hundert Dollar Entschädigung bei den Familien freikaufen können und die Familien vergeben ihnen dann rein rechtlich, so heißt es tatsächlich, ganz bitter. Und ein Grund ist, dass die Mullahs tatsächlich so viel Einfluss haben in Pakistan. Eine sehr, sehr konservative Gesellschaft ist es dort. Da kann man mit Religion ganz schnell für sehr viel Chaos und Unruhen sorgen. Das heißt, wer sich gegen die Mullahs stellt, der bringt sich eigentlich auch selbst in Gefahr. Und der pakistanische Staat und eben auch die Justiz sind viel zu schwach, um das geltende Recht am Ende auch durchzusetzen. Das heißt dann wirklich im konkreten Fall, die Ermittler und Richter haben auch mal Angst vor den Islamisten und die betroffenen Kinder und die Familien dann eben erst recht, weil die haben gar keine Chance, überhaupt Gerechtigkeit zu erfahren.
Gibt es denn von Seiten des Staates irgendeine Kenntnisnahme dieser Fälle oder eine Stellungnahme dazu, irgendwie sowas?
Na, das ist halt auch wieder bezeichnend. Die Reaktionen auf diese aktuellen Fälle, diese aktuellen Missbrauchsfälle, die da aufgekommen sind, sind total erschütternd. Der Religionsminister sagt, die Vorwürfe seien völlig übertrieben. Da wolle wohl jemand dem Islam schädigen. Und der Innenminister, dessen Behörden ja eigentlich diesen Fällen nachgehen sollten, der will sich gar nicht erst äußern. Und wie gesagt, das wundert mich auch eigentlich nicht. Es gab neulich in Pakistan tagelang riesige Proteste von Islamisten, nur weil der Justizminister eine Formel, mit der die Regierung vereidigt wird, also einen Eid, etwas weniger straff religiös formulieren konnte. Und dann sind sofort die Konservativen auf die Barrikaden gegangen, haben das Land lahmgelegt. Und wenn sich jetzt ein Minister mit den Koranschulen anlegen würde, dann kann er eigentlich auch gleich sein Amt zur Verfügung stellen. So bitter ist das dann. Der Staat knickt regelmäßig ein und das ist sicher der Kern des Problems.
Jürgen, lass uns mal ein bisschen mehr über die Koranschulen an sich sprechen. Wie viele Koranschulen, also Madrassen, gibt es denn in Pakistan?
Naja, es gibt Schätzungen zwischen 15 und 22.000. Als Pakistan gegründet wurde, 1947, da waren es nicht mal 300. Also es hat deutlich zugenommen. So richtig weiß es aber auch niemand, weil viele Schulen nicht registriert sind, obwohl sie es eigentlich müssten. Die Zahl nimmt definitiv zu, weil eben auch Pakistans Bevölkerung rasant wächst. 200 Millionen Menschen wohnen da jetzt und der Staat kommt mit seinen Schulen da nicht nach und versucht es auch gar nicht erst. Mal eine Zahl, 2% des Bruttoinlandsprodukts wird in Schulen investiert, in Bildung. Das ist so wenig wie in kaum einem anderen Land der Welt. Also die mächtige Armee in Pakistan bekommt mehr als das Doppelte. Es gibt 5 bis 6 Millionen Kinder in Pakistan, die gar nicht zur Schule gehen. Und in vielen Dörfern, da wo es staatliche Schulen geben sollte, da existieren die vielleicht mal auf dem Papier. Aber es gibt dann keine Lehrer oder Lehrer, die nicht ausgebildet sind oder am Ende auch nicht kommen zum Unterricht zum Teil. Dann bleiben wirklich nur die Koranschulen. Und die sind auch interessant aus einem ganz anderen Grund für die Familien, weil die Kinder hier auch was zu essen bekommen. Und das allein ist schon ein Grund für viele, ihre Kinder dahin zu schicken, weil sie sonst gar nicht wissen, wie sie als Familie überleben sollen.
Wie muss ich mir denn diese Koranschulen eigentlich vorstellen? So ähnlich wie Grundschulen? Also lernen die Kinder da ganz normal lesen, schreiben und so weiter? Oder ist wirklich das Hauptfach? Also da wird der Koran unterrichtet. Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also eigentlich wird da der Koran unterrichtet und zwar auf Arabisch. Einige Schulen sagen, wir bilden auch so etwas wie eine Grundbildung an, aber das lässt sich meistens schwer nachzuvollziehen. Der Ausgangspunkt dieser Koranschulen ist tatsächlich eben der Koran und da wird dann einfach nur auswendig gelernt und zwar ziemlich stumpf und sonst passiert da auch gar nicht so richtig viel. Wir haben in Pakistan einen Mullah interviewen können, der uns zu dem Bildungsstand der Koranschüler Folgendes sagte.
And I tell you, yes, I admit that my madrasa student and my religious.
Also er sagt, ich gebe gerne zu, dass meine Madrasa-Schüler, meine Koranschüler nicht viel von der Welt wissen und die glauben, dass ihr eigenes Zimmer ihre Welt ist. Sagt aber auch, wir arbeiten dran. Wir haben 8000 Imame ausgebildet und wollen das Problem so ein bisschen lösen, dass wir hier zu wenig und zu schlechte Bildung haben. Aber wir Mullahs alleine können keinen Wandel bewirken. Wir brauchen die Unterstützung der Regierung. Sagt er, was immer das auch heißen mag. Also nach Perspektiven für die Schüler jedenfalls klingt es nicht. Und es sei denn, man will selbst ein Mullah werden am Ende.
Wer finanziert denn diese Schulen, wenn nicht der Staat?
Geld ist genug da. Es ist aber nicht immer klar, woher es kommt, weil eben viele Schulen gar nicht registriert sind. Die Mutmaßung ist, dass Saudi-Arabien der größte Sponsor ist. Dort leben viele Pakistaner als Gastarbeiter. Die Saudis haben viel Einfluss in Pakistan selbst. Das sieht man auch zum Beispiel im Stadtbild in Islamabad, der Hauptstadt. Viele moderne Bauten, die mit saudischem Geld dort finanziert wurden. Und so ist es eben auch mit den Koranschulen, auch inhaltlich. Wenn man jetzt mal überhaupt von Inhalt sprechen kann, ist es eine sehr wahhabitische, also sehr saudisch-konservative Form der Bildung des Gedankenguts, was sich dort in Pakistan seit Jahren eigentlich schon festsetzt. Und das machen die Finanziers neben Schulen auch in sozialen Organisationen, um das eben umzusetzen. Und im Grunde geht es eigentlich darum, die Armen, und davon gibt es eben sehr viel in Pakistan, auch für extremistisches und sehr konservatives Gedankengut zu vereinnahmen.
Jürgen, ein hochrangiger deutscher Sicherheitsexperte hat mal gesagt, die Frage ist, ob die Schüler da in Religion geschult werden oder im Heiligen Krieg. Also die Koranschulen als Biotop für den Dschihad, kann man das wirklich so formulieren?
Ja, das kann man definitiv so formulieren und das ist auch nicht erst seit gestern so, sondern schon sehr lange. Eigentlich kann man das zurückführen schon auf die 70er Jahre, Ende der 70er Jahre. Da wurden schon viele Gotteskrieger ausgebildet, die dann nach Afghanistan gegangen sind. Das haben die Amerikaner auch unterstützt tatsächlich, weil eben diese Mujahedin, diese Gotteskrieger, gegen die Rote Armee aus der Sowjetunion in den Krieg gezogen sind. sind. Und die Gehirnwäsche, der sie da unterzogen wurden, die fand tatsächlich in Pakistan statt, weil Pakistan auch der Hauptverbündete war im Kampf eben gegen die Sowjetunion. Und Mullah Omar zum Beispiel, das war praktisch der erste Anführer der Taliban, die dann in den 90er Jahren Afghanistan erobert und regiert haben, der wurde in Pakistan ausgebildet in einer Koranschule und neben ihm eben viele weitere führende Taliban, auch unterstützt von Pakistans Geheimdienst. Bis heute unterstützt er eigentlich Taliban-Gruppen, die in Afghanistan das Land destabilisieren. Und auch in Indien zum Beispiel, im Kaschmir, so ein anderer Konflikt, der hier immer weiter schwelt, für Terror sorgen sollen. Das ist dann auch in Pakistan zwischendurch außer Kontrolle geraten, weil auch Pakistan auf einmal ein Terrorproblem hatte und es auch noch hat bis heute. Und wir haben einen Leiter einer der größten Koranschulen interviewt in Islamabad. Und was dessen Ideologie ist, das kann man an der Frage festmachen, was er zum Beispiel von Osama bin Laden hält, demjenigen, der hinter den Terroranschlägen 2001 in New York steckte. Also er sagt, für uns ist Osama bin Laden ein großer Freiheitskämpfer. Es sind die Amerikaner, die ihn Terrorist nennen. Aber er hat eigentlich immer für die Muslime und ihre Rechte gekämpft. Also ich finde, das sind offene Worte eines Mullahs, der sich übrigens selbst noch für moderat und liberal hält.
Jetzt hast du eben schon selber gesagt, Pakistan als Land hat mittlerweile auch selbst ein Terrorproblem. Wie reagiert denn die Regierung darauf? Also versuchen die nicht auch die Schulen zu reformieren, um sozusagen diese Brutstätten so auszulöschen?
Tja, also richtige Reformversuche sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Die Schulen müssen sich seit einigen Jahren registrieren und theoretisch hätten dann ja die Behörden auch so eine Art Aufsicht, aber der kommen sie in der Regel nicht wirklich nach, auch eben weil die Mullahs selbst so einflussreich sind und die Zentralregierung vor ihnen regelrecht kuscht in vielen Fällen. Und so ist es schon fast logisch, dass da nichts passiert. Da werden mal symbolisch Schulen geschlossen, die etwas zu weit gehen mögen. Wenn das dann mal öffentlich wird, dann muss man demonstrieren, dass man was unternimmt. Aber die öffnen dann halt wieder und in anderer Form und auch an anderer Stelle möglicherweise. Es gab eigentlich nur einen spektakulären Fall. Das war vor 10 Jahren. Da hatte in Islamabad, in der Hauptstadt Islamabad, haben Koranschüler Geiseln genommen. Und das war dann doch eben zu viel. Da mussten die Sicherheitskräfte einschreiten. Am Ende stand ein Massaker mit mehr als 80 Toten. Aber damals stand die Regierung auch wirklich kurz davor, die Kontrolle über das Land zu verlieren. Das ist jetzt etwas anders, aber es kann eben jederzeit wieder eskalieren, weil dieses Rekrutierungspotenzial an Terroristen eben durch die Koranschulen sehr, sehr groß ist.
Rekrutierung ist auch noch so ein gutes Stichwort. Gibt es denn eigentlich auch Leute, die von außerhalb an diese Koranschulen kommen? Vielleicht auch Leute, die sich dann radikalisieren? Oder sind das ausschließlich pakistanische Schüler, die da hingehen?
Also es ist relativ schwer zu beantworten. Es gab auf jeden Fall tausende Koranschüler, vor allem aus Afghanistan, aber auch aus europäischen Ländern durchaus. Das waren dann eben Europäer, meistens mit pakistanischen Wurzeln. Zum Beispiel einige Attentäter eines Terroranschlags in London vor 12 Jahren, 2005, haben solche Schulen besucht. Die Regierung hat danach versprochen, die Koranschulen für Ausländer dicht zu machen. Aber ob das wirklich passiert ist, das lässt sich nicht nachvollziehen. Und ehrlich gesagt habe ich da auch meine Zweifel.
Sagt Jürgen Webermann, unser Korrespondent für Pakistan. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, dass in den Koranschulen in Pakistan offenbar Missbrauch an der Tagesordnung ist.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.